willkommen zu Irgendwas mit Politik, dem Dresdner Podcast mit Erik Heilmann und
Norbert Engemeier und heute unserem speziellen Gast
Moritz Knobel.
Ja, bevor wir loslegen mit dem lieben Moritz, wollten wir ganz kurz kommentieren. Also ihr habt ja alle, glaube ich, mitbekommen, es ist das ein oder andere los auf der Welt. In Deutschland, in Sachsen und in Dresden. Und wir sind in den letzten Tagen und Wochen nicht dazu gekommen, das alles zu kommentieren. Und ich glaube, wir werden es auch auf gar keinen Fall alles aufholen können. Aber seid gewiss, die nächste Folge kommt so bald wie möglich auch mit tagespolitischen Themen. Nur heute nicht, weil heute haben wir den lieben Moritz zu Gast.
Deswegen hört ihr heute mit uns den großen Mythencheck mit Moritz Knobel über alles, was mit Parteien, Politik, der Beteiligung von Menschen da draußen, Bürgerbeteiligung, Basisdemokratie zu tun hat. Aber bevor wir da einsteigen, lass uns doch mal kurz über Moritz reden. Moritz, ich habe gelesen, du warst Tischlergeselle.
Genau, ich habe 2009, glaube ich, meine Tischlerausbildung angefangen, 2012 abgeschlossen, war dann auch schon in der Ausbildung für mich klar, dass das nicht so der Job für mich ist und habe danach noch mein Abitur nachgeholt.
Cool, und hast Politik und Verwaltungswissenschaften studiert? Ich habe nicht gesehen, wo.
Ich habe Politik und Verwaltungswissenschaft in Konstanz studiert, am Bodensee. Da studieren, wo andere Urlaub machen, ist so ein Slogan von der Universität Konstanz.
Ja, schön. Und ebenfalls gelesen, also du bist jetzt aktuell Stadtrat für Bündnis 90 Die Grünen in der Dresdner Fraktion. Welche Ausschüsse hast du?
Ich bin im Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Digitalisierung und Sicherheit, für Umwelt und Klima und für Petitionen und Bürgerbeteiligung.
Genau, und dann noch ganz viele Beiräte. Ich hatte gelesen, genau. Kriminalpräventiver Rat, Kleingartenbeirat und irgendwas habe ich vergessen.
Gremium für berühmte Persönlichkeiten oder bekannte Persönlichkeiten der Stadt Dresden.
Auch sehr spannend. Und ich habe gesehen, du bist schon seit vielen Jahren auch ziemlich ehrenamtlich umtriebig.
Genau, also ich bin dann am Anfang meines Studiums auch in die Partei eingetreten. Damals war es so eine Entscheidung, gehe ich zur Linken oder gehe ich zur Grünen. Damals noch wenig Umweltschutz bei den Linken oder Klimaschutz. Und da habe ich mich dann in einem konservativen grünen Landesverband als Linker entschieden, bei den Grünen Baden-Württemberg einzutreten.
Oh ja, Baden-Württemberg, stimmt. Das ist auch ein bisschen...
Das ist vielleicht auch schon so ein kleiner Preview für nachher. Ich glaube, es lohnt sich einfach auch, wenn man nicht 100% politisch über eine Partei einstimmt. Es gibt ja nicht die 100%igen Match. Aber dass man da einfach auch natürlich parteiintern versuchen kann, politische Positionen zu Mehrheitspositionen zu machen.
Hm. Ja, sehr schön. Was haben wir vergessen? Welcher Jahrgang bist du eigentlich?
Ich bin Jahrgang 93.
Sehr schön.
Genau, jetzt 31, bald 32 Jahre alt.
Super, dann haben wir wie immer, wie das die treuen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts kennen, ein paar Einstiegsfragen noch zum Warm-up für dich.
Leg los.
Du kennst es selber auch, natürlich als treuer Hörer hoffentlich.
Natürlich.
Frage 1, DVB oder Fahrrad?
Im Winter DVB, im Sommer eher Fahrrad.
Okay. In der Freizeit lieber angeln oder gärtnern?
Lieber gärtnern. Angeln ist eher ein neueres Hobby.
Okay, und jetzt der Rausschmeißer wie immer. Lieber Neuwahlen im Bund oder in Sachsen?
Gar keine Neuwahlen.
Ich glaube, gar das keine
jetzt
Neuwahlen
einfach mal vier Jahre in der Regierung haben. Auch wenn die wahrscheinlich ziemlich viel zurückdrehen wird, aber ich glaube, es tut uns nicht gut, nochmal neu zu wählen.
Mhm. Ja, und im Moment sieht es ja zumindest auch nicht so aus, als würden die Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene scheitern. Und im Freistaat mal gucken, wie das mit dem Haushalt läuft.
Genau, aber so wie ich die CDU kenne, kann die dann auch einfach durchregieren, ohne viel zu verändern. Da braucht man dann auch keine Mehrheitskoalition, sondern kann das in einer Kleinkoalition machen. Die Minderheitskoalition.
Tja, ja, spannend. Genau, so, und dann haben wir noch eine Frage, wo du hast schon gesagt, dass du in deiner Zeit in Konstanz eingetreten bist bei Bündnis 90 Die Grünen. Was hat dich denn aber politisiert? Also was waren so die Themen, die dich in die Politik getrieben haben?
Politisiert hat mich vor allem 2015, als ganz viele Menschen nach Deutschland kamen und Schutz gesucht haben und es eine riesige Solidarisierung in der deutschen Bevölkerung gab, die Menschen sich zusammengeschlossen haben und Initiativen gegründet haben, um Integration von Geflüchteten bzw. die Behördengänge zu organisieren. Und ich habe mich da engagiert. Das hat mir sehr viel zum einen persönliche Erfahrung gebracht, auch sehr viel Selbstwirksamkeit gebracht. Aber was man wirklich gemerkt hat, ist, man stößt mit ehrenamtliches Engagement immer auf bestimmte Grenzen, die einfach politisch oder gesellschaftlich da sind. Und dann denkt man natürlich weiter, wie kann man solche Grenzen auflösen? Und da ist dann eigentlich der naheliegende Schritt, um diese Grenzen zu beeinflussen, sind einfach Parteien, die sich zur Wahl stellen, die dann auch vielleicht in die Regierung kommen und dann eben Gesetze aus diesen Ideen, die sie haben, machen können. Genau, und dann bin ich eingetreten bei den Grünen.
Okay, also aber hat dich das von vornherein, bist du mit so einem klaren Blick in die Politik oder in das politische Engagement gegangen oder hat sich das dann eher deine jetzige Zusammenfassung ergeben?
Ich glaube, nee, ich bin auf jeden Fall nicht mit einem klaren Blick reingegangen. Ich glaube, es war eher so ein Punkt zu sagen, okay, was kann ich denn machen und dann einfach mal ausprobieren. So, ne? Also eine Partei, man kann da auch jeden Monat wieder kündigen, wenn es einem nicht gefällt oder eine andere Partei wechseln, whatever. Nee, also man lernt es dann auch, es zu kennen, wie eine Partei funktioniert, wenn man dann wirklich in der Partei ist und sich da ehrenamtlich engagiert. Und das ist ja sehr vielfältig, was man da machen kann. Mhm. Also man muss sich nicht zu einer Wahl stellen oder Berufspolitikerin werden, sondern man kann da auch auf ganz niedrigschwelliger Basis mitarbeiten.
Mhm. Du hast schon gesagt, oder also du hast jetzt gesagt, wo du reingekommen bist und wir haben schon geendet, wo du jetzt bist als Stadtrat in Dresden hier. Was hast du denn noch so für politische Meilensteine gehabt oder Tätigkeiten auf dem Weg dahin?
Naja, dann als ich meinen politikwissenschaftlichen Bachelor abgeschlossen hatte, beziehungsweise verwaltungswissenschaftlichen Bachelor, hatte ich dann in meinem Studium noch ein Praktikum bei den Grünen in Sachsen gemacht. Mhm. Da hatte ich dann quasi auch hauptamtlich oder hauptberuflich in der Partei gearbeitet, das heißt als Wahlkampfmanager und eben Bereich Digitalisierung, also interne Parteidigitalisierung beziehungsweise auch Mitgliederbeteiligung.
Super, dann bist du ja wirklich der ideale Mann für die heutige thematische Setzung, die du ja auch ein Stück weit mit hier gestaltet hast.
Ja, und dann können wir ja eigentlich einsteigen in unser Hauptthema auch. Du hast schon gesagt, wie deine Motivation so war, in Parteien einzutreten. Tatsächlich, bei mir war ja auch mehr Findungskurs. Aber lass uns doch gleich mit dem ersten Mythos anfangen. Was Parteien machen, entscheiden doch eigentlich eh nur die Vorsitzenden.
Das kommt drauf an. Bei der CDU vielleicht ja. Bei uns Grünen sind wir sehr, oder auch vielleicht die Linke und zum Beispiel die Piratenpartei. Wir sind sehr basisdemokratisch organisiert. Das heißt, es gibt mehr Beteiligungsmöglichkeiten. Natürlich hat in jeder Partei der Vorsitzende oder die Vorsitzende mehr Einflussmöglichkeiten. Aber dass jetzt da irgendwie eine Parteilinie vorgegeben wird, hinter der alle herlaufen, das ist zumindest, kann ich aus meinen Erfahrungen in der Partei überhaupt nicht bestätigen. Eher im Gegenteil.
Also es ist ein spannender Punkt, finde ich, weil im Prinzip, man tritt ja schon aus irgendeinem Grund ein. Also man hat ja schon eine gewisse thematische Affinität wahrscheinlich zu den Themen oder zu bestimmten Positionen. Also bei mir war es Energiewende und Klimaschutz, deswegen bin ich irgendwann mal eingetreten. Und dann ist es vielleicht auch so ein bisschen Zirkelschluss zu sagen, wer bestimmt das eigentlich, weil man möchte es ja selber gestalten, aber quasi kommt auch mit demselben Mindset rein. Also worüber reden wir denn eigentlich, über welche Linien? Reden wir eher über Details oder über große Linien? Ja. Oder also was ist da deine Erfahrung?
Ja. Naja, also ich glaube, man kann keine Partei finden, die einem zu 100% in allem übereinstimmt. Und deswegen gibt es eben so einen Grundkonsens, der ja auch, sag ich mal, maßgeblich ist, dass man in dieser Partei sein kann. Ich meine, wenn man ein humanistisches Weltbild hat, ist die AfD vielleicht nicht die beste Partei, um einzutreten. Das Gleiche gilt natürlich, wenn man, wie du, für Klima- und Energiewende sozusagen sich interessiert, dann tritt man natürlich nicht in eine Partei ein, die jetzt Kohlekraft promotet. So. Das heißt, es gibt, glaube ich, dann immer so einen Grundkonsens, der natürlich auch manchmal verschoben wird, eben mit der Zeit. Aber man hat diesen Grundkonsens und an dem orientiert man sich und dann diskutiert man halt wirklich sachbezogen auf Anwendungsfelder sozusagen, wo man hin will. Also ich glaube, wenn man die Grünen oder grüne Mitglieder fragen, brauchen wir eine Energiewende hin zu sauberer Energie, dann würden 99,99% vielleicht ja sagen. Genau, aber wie wir dahin wollen, ist natürlich dann die Diskussion, die wir in der Partei führen. Also das macht ja auch persönlich Sinn. Also ja, man tritt ja nicht irgendwo ein, wo man komplett konträr zu den Idealen steht, außer ich habe jetzt von einem Parteipolitiker aus, also die Parteipolitiker aus Nürnberg, glaube ich, gelesen, der dann in der Partei ausgetreten ist und in die CSU eingetreten ist. Ich glaube, das war dann eher das Pranken von der CSU.
Ja. Spannend. Aber lass uns das mal im Hinterkopf halten. Wir kommen da, glaube ich, gleich nochmal dazu, wie genau diese Detailfindung dann stattfinden kann. Ja. Also wir haben jetzt die großen Linien, bin ich völlig d'accord. Da ist viel klar oder da sind dann vielleicht auch die Punkte, wo man merkt, okay, das passt jetzt doch nicht mehr oder woanders besser. Mhm. Aber wie handelt man die Details aus? Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch.
Ich finde vor allem, nach außen gibt es manchmal so dieses, es wird als Ideal dargestellt, ich weiß gar nicht, ob das ein Ideal sein kann, sozusagen von Geschlossenheit und Einigkeit und dergleichen. Und ich glaube, die Besseren unter den Parteien, die haben eher einen aktiven innerparteilichen Diskurs und von dem kann man halt Teil sein und dann merkt man eben auch, in welche Richtung er geht und wie man sich einbringen kann und wie man den auch mitgestalten kann und dass eben, naja, wenn die Vorsitzenden irgendwie etwas vorschlagen, das auch auf ziemlich viel Gegenwind stoßen kann. Und im Zweifelsfall kriegen sie einen Parteitagsbeschluss vor den Latz geknallt, der das Gegenteil sagt.
Genau. Also ich glaube, man muss differenzieren zwischen Geschlossenheit und oder pluralistischer Auseinandersetzung und quasi Zerstrittenheit. Ich glaube, für eine Partei ist es schon wichtig, in einen konstruktiven und auch kritischen Dialog miteinander zu gehen, wo man hin will. Aber wenn man dann ein Parteiprogramm beschlossen hat oder einen Beschluss gefasst hat, zum Beispiel für eine Wahl, dann ist es natürlich Teil der Geschlossenheit, dass zum einen die Mitglieder dahinter stehen, weil es ja gemeinsam ausgehandelt wurde, bei uns Grünen auch sehr basisdemokratisch, aber gleichzeitig auch die Verantwortung der Vorsitzenden dann für diesen Beschluss einzutreten. Ne? Also Geschlossenheit ist immer so ein zweiseitiges Spiel. Zum einen müssen natürlich die Mitglieder hinter dem Verhandelten stehen, aber die Menschen, die wir dann zum Beispiel in den Bundestag schicken oder in den Stadtrat in Dresden, die müssen natürlich dann auch überlegen, wie sie diese gemeinsam verhandelten Positionen geschlossen dann auch in die Parlamente tragen können.
Also um auf die provokante Ausgangsfrage, machen das die Vorsitzenden alles, zurückzukommen, auch, aber in der Darstellung jetzt ist es ganz wichtig, einen Beschluss zwischendurch zu haben, Positionen zu festigen aus der Partei raus und dann aber auch einen quasi sich hinter diesen demokratisch gefassten Beschlüssen zu versammeln, selbst wenn man dann im Detail vielleicht eine andere Meinung noch hat und zumindest bis es eine neue Beschlusslage, wie es so schön heißt, gibt, diese auch zu vertreten.
Genau, also man kommt in einer pluralistischen, liberalen Gesellschaft, wie wir jetzt eben sind. Wenn wir wirklich vorankommen wollen, dann müssen wir Kompromisse machen. Und Kompromiss bedeutet ja immer, dass es nicht meine Meinung zu 100% widerspiegelt. Beziehungsweise ein, zwei Personen sehen sich da komplett dahinter, aber die Mehrheit wird eben nicht sich 100% diesen Kompromiss finden. Und deswegen ist es eben wichtig, diesen Kompromiss zu verhandeln und in dieser Verhandlung eben alle gleichberechtigt mit einzuziehen. Und wenn man dann aber beschlossen hat, dann muss man das natürlich, sag ich mal, vorantreiben. Es ist natürlich dann auch immer so, gerade bei uns Grünen, was das Thema Waffenlieferung angeht, wir kommen dann in die Regierung und dann bricht einfach ein russischer Angriffskrieg aus, der quasi über eine Diktatur Imperialismus betreibt und Demokratie angreift. Dann muss man eben auch über, sag ich mal, Grundsatzbeschlüsse oder Grundsätze, die letzten Jahre gegolten haben, nochmal kritisch drüber nachdenken, ob das noch wirklich in der Realität auch so passt.
Den Gedanken hatte ich auch gerade noch als Frage, wie langlebig sind denn solche Positionen und Beschlüsse? Also du hast jetzt gerade schon gesagt, man kann auch durchaus mal was vollständig neu fassen. Und gerade wenn man in die heutige Bundespolitik schaut, hat man das Gefühl, man kann auch relativ schnell mal Turnarounds vollziehen. Ja, ja. Aber was mal aus dem Gefühl, ich weiß, es ist jetzt ein bisschen unfair die Frage, aber was meinst du denn, wie stabil sollte denn so eine Position sein, so grob?
Also ich glaube, da muss man differenzieren zwischen Grundsatzpositionen und, Tagespolitik, zum Beispiel ein Wahlprogramm, das ja im Endeffekt quasi für 4 Jahre gelten soll und ein Grundsatzprogramm, das ja im Prinzip für 10 Jahre gelten soll. Das ist natürlich dann auch unterschiedlich abstrakt gefasst. Ein Grundsatzprogramm gibt eben so grobe Leitlinien, zum Beispiel wir setzen uns für Klimaschutz ein und dann ein Wahlprogramm untersetzt es natürlich konkret und ich würde einfach jetzt aus dem Bauchgefühl sagen, wir leben einfach immer in immer schneller drehenden Zeiten, gerade auch durch die neuen Medien und durch das Weltgeschehen. Und da kann es natürlich sein, dass da sich auch schnell was verändert. Aber
Ein weiterer Vorwurf, der einem da draußen ja sehr häufig begegnet ist, naja, Parteien, die kosten den Staat einfach haufenweise Geld, die kosten uns haufenweise Steuergeld und die werden eigentlich doch nur vom Staat finanziert.
Grundsätzlich werden die vom Staat finanziert, zum Beispiel teilweise vom Staat finanziert durch die staatliche Parteienfinanzierung, die eben basierend auf den Stimmen, die die Partei zu den letzten Wahlen erhalten hat, also Europa, Bund, Land und da kriegen die dann Geld. Der Großteil oder ein großer Anteil daran kommt aber auch durch Spenden und durch Mitgliederbeiträge. Das heißt, die Parteien finanzieren sich natürlich auch über die Menschen, die in dieser Partei Mitglied sind. Ja, so. Und ich finde das eigentlich eine Errungenschaft, mal andersrum formuliert, ne? Weil wir sehen in den USA, da ist die staatliche Parteienfinanzierung, ich weiß gar nicht, ob es da eine gibt, aber man sieht einfach, dass Menschen, die sehr viel Geld haben, einfach auch viel mehr politischen Einfluss dadurch gewinnen können, weil eben die Parteien davon abhängig sind, Geld von privaten Menschen zu bekommen oder von Firmen zu bekommen, um ihre Politik umzusetzen, was natürlich den Menschen mit dem Geld dann ermöglicht, auch Parteipositionen stärker zu beeinflussen.
Und in Deutschland ist das sehr, sehr viel rigider, jedenfalls die Dokumentationspflichten. Genau. Da kann ich euch auch verlinken beim Bundestag, wo man sehen kann, wer welche Großspenden erhalten hat. Das ist ab einer gewissen Wertgrenze auch sozusagen namentlich. Ja. So, allerdings gibt es natürlich auch sozusagen in Deutschland da durchaus auch noch Kritik oder sagen wir mal so Vorschläge, wie man das sozusagen noch verbessern könnte. Also insbesondere eben diese Grenzen, ab wann das dokumentationspflichtig ist, noch abzusenken. Und es gibt auf jeden Fall Beschränkungen. Wir erinnern uns alle, dass insbesondere bei der AfD es auch heftige Probleme gab mit Spenden, die aus dem Ausland zuflossen, weil die sind zum Beispiel verboten.
Genau, also bei der AfD war das Problem, soweit ich das jetzt den Sachverhalt richtig habe, es war im Prinzip ein rechter Milliardär aus der Schweiz, der über Belgien quasi Prospekte in Deutschland finanziert hat. So, ne? Und genau das ist eben der Punkt. Wir wollen natürlich, dass unsere Parteien unabhängig sind von äußeren Einflüssen, auch als auch von inneren Einflüssen quasi über den Menschen oder den einzelnen Menschen stark hinausgehen. Also ich persönlich würde befürworten, dass zum Beispiel von Unternehmen keine Spenden angenommen werden dürfen, genauso wenig für mehr als 10.000 Euro pro Person pro Jahr sozusagen, weil im Endeffekt allein, dass Menschen über 100, also Millionen an Parteien spenden können, bringt die das natürlich in eine privilegierte Situation und die sind natürlich dann auch mehr in der Lage, Politik zu beeinflussen. Und das sollte in der Demokratie nicht so sein. Ich glaube, in der Demokratie ist es wichtig, dass jede Stimme jedes Menschen ungefähr gleich viel Gewicht hat. Und deswegen sollten, weil nicht jeder über 100.000 Euro auf der Bank hat, die er mal eben der AfD zur Bundestagswahl spenden kann, sollte das auch begrenzt werden.
Aber dann ist der Umkehrschluss tatsächlich, dann braucht es eine staatliche, auskömmliche, wenn nicht sogar solide staatliche Finanzierung, um einfach eine sinnvolle Parteienarbeit zu ermöglichen.
Ja, oder halt sozusagen eine hinreichende, Förderung oder Gestaltung über eben individuelle Beiträge und Spenden. Und da ist ja sozusagen in Deutschland, also wer das nicht weiß, also so, wenn man das genauso wie bei gemeinnützigen Vereinen, wenn man Parteien Geld spendet, dann kann man das zu einer gewissen Höhe von der Einkommenssteuer absetzen, wenn man den Einkommenssteuer zahlt. Aber wenn man sozusagen ganz wenig Geld hat, dann kann man den Parteien natürlich ehrenamtliche Arbeit spenden. Das machen auch sehr viele, selbst wenn sie nicht Mitglied sind, sich dafür engagieren. Und wenn wir gerade bei den Finanzen sind, unterscheidet sich natürlich auch von Partei zu Partei, aber die meisten haben so eine Art prozentuale Mitgliedsbeitrag abhängig vom Nettoeinkommen, sodass quasi die mit breiten Schultern eben auch mehr tragen müssen. Und dann gibt es mitunter sehr unterschiedliche Ermäßigungsregelungen, falls man eben sozusagen irgendwie knapp bei Kasse ist oder dergleichen.
Genau, also bei den Grünen ist grundsätzlich der Mitgliederbeitrag ungefähr angelehnt an 1% vom Nettogehalt. Gleichzeitig gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Menschen zum Beispiel ohne Einkommen mal einen Mindestbeitrag zahlen müssen. Der ist, glaube ich, in Dresden, also der wird vom Kreisverband festgelegt bei 7 €, wenn ich jetzt erraten müsste. Und man kann natürlich aber auch der Partei schreiben und sagen, hier, ich habe gerade einfach kein Geld, weil ich alleinerziehend bin, würde aber mich trotzdem gern als bei euch als Parteimitglied engagieren. Dann kann der Vorstand darüber entscheiden, ob quasi da jetzt dieser Mitgliedsbeitrag nicht notwendig
ist. Ja, und viele Parteien bieten ja auch die Möglichkeit, also auf jeden Fall Bündnis 90 Die Grünen, so in die Parteiarbeit auch reinzuschnuppern und auch mitzuwirken.
Genau. Du warst ja in der Landesgeschäftsstelle, hast du Einblick darin, was ist das Teuerste? Man könnte jetzt auch in den liebigen Haushalt gucken, sind, glaube ich, Mitglieder öffentlich mindestens.
Das Teuerste von was?
Also vom Parteihaushalt? In den Aufgaben einer Partei.
Das ist tatsächlich das hauptamtliche Personal. Also wie überall kostet das einfach quasi, seine Menschen auch dann gut zu bezahlen und das kostet dann einfach
auch. Und die Wahlkampfkampagnen sind da sogar noch hinterher,
also,
oder?
Genau, Agentureinkaufen ist zum Beispiel auch ein großer Betrag. Es ist natürlich aber so, damit kaufst du ja auch Personalpower ein sozusagen. Ja. Ne? Also Grafikerinnen, Strateginnen und natürlich Parteitage, muss man sagen. Also es ist einfach natürlich so,
wenn Eventkosten.
Wenn du 120 Menschen plus Presse plus nochmal Interessierte da in der Halle, also so 200 Personen, dann musst du die Halle mieten, Abstimmgeräte mieten. Das sind einfach riesige Kosten.
Okay. Heißt, man zahlt, also wir alle als Steuerzahler natürlich auch, zahlen dann mit eine Professionalisierung der Parteien, ne? Hauptamtliches Personal, dann Wahlkampf natürlich, und das hatten wir ja gerade schon, wo auch es dann fraglich ist, wie da mit Spenden in welchem Umfang Einfluss genommen werden sollte und die innerparteiliche Organisation im Sinne von Teilhabe auch der Mitgliedschaft.
Genau,
also
okay.
Und vielleicht knüpfen wir gleich noch den nächsten Mythos, der da gut dazu passt, an. Also, oder vielleicht ist es auch gar kein Mythos, nämlich PolitikerInnen verdienen zu viel?
Also man kann schon sagen, dass natürlich jemand, der im Bundestag sitzt, auch ein gutes Gehalt hat. Auch hier bin ich wieder der Verfechter, man muss denen natürlich ein gutes Gehalt zahlen, damit sie nicht korrupt werden. Also umso, ich sag mal, in manchen Ländern, wenn die Polizei zu wenig verdient, zum Beispiel in Kolumbien, als die Drogenkartelle auf dem Vormarsch waren, dann waren plötzlich viel mehr Geld im Land. Das heißt, alle Beamtinnen waren bestechlicher. Deswegen ist es, glaube ich, essentiell, dass auch Politikerinnen unbestechlich sind oder zumindest keine finanziellen Nöte haben, sich bestechen zu lassen, sagen wir es mal so. Und gleichzeitig muss man sagen, dass die Hauptarbeit in den Parteien, also in den Parteien, jetzt nicht in den Parlamenten, in den Parteien, von Menschen im Ehrenamt gemacht werden. Also das heißt, vielleicht ist es bei anderen Parteien so, aber anders bei Bündnis 90 Die Grünen ist es so, dass eben viele Menschen ehrenamtlich arbeiten. Gerade wenn man in die kommunalen Parlamente schauen, die ja wirklich die Hauptanzahl an Menschen ausmacht, die sich semi- oder halbprofessionell mit Politik beschäftigen, die ja das meistens nur mit der Ehrenamtsvergütung sozusagen machen, die aber nicht wirklich eine Einnahmequelle ist, von der du leben kannst. Die meisten Kommunalpolitikerinnen von allen Parteien kriegen eben ihr bisschen Sitzungsgeld, aber das reicht nicht, die sind dann ganz normal berufstätig und das ist quasi die Hauptlast, die auf der kommunalen Ebene getragen wird, weil es einfach auch viel mehr Menschen gibt, die sich in kommunalen Parlamenten engagieren.
Und nur um das klarzustellen, das ist quasi Geld aus anderen Töpfen, also öffentliches Geld, was für die Ehrenamtstätigkeit beziehungsweise in den Parlamenten für die Parlamentstätigkeit
genau
als Lohn, wenn man so möchte, oder Gehalt genau, ja, ausgezahlt wird. Das hat nichts mit den Parteienfinanzierung per se genau zu tun.
Nee, das ist quasi für Menschen, die dann wirklich in ein Amt gewählt wurden, beziehungsweise in ein kommunales Parlament gewählt wurden, die kriegen dann im Prinzip eine Grundentschädigung plus Sitzungsgeld sozusagen.
Da müsste man ja auch nicht in der Partei sein, um das zu bekommen.
Genau, quasi. Aber also ich meine, ich kann ja mal ein Beispiel nehmen. Ich glaube, ich kriege 60 Euro für meinen Kleingartenbeirat. Da sind dann 2 Stunden Vorbereitung pro Sitzung, 2 Stunden Nachbereitung plus dann nochmal irgendwelche anderen Termine und dann nochmal 2 bis 3 oder 4 Stunden Sitzung. Also ich habe das mal durchkalkuliert. Grad im so Endeffekt. Nicht
mehr Mindestlohn.
Genau. Ist man gerade so nicht mehr Mindestlohn.
Und jetzt gibt es aber gerade.
Das ist noch brutto. Also da kommt natürlich dann noch die Steuer drauf.
Ah, ja.
Wenn du da über diesen ehrenamtsfreien Betrag kommst, was ja in, sag ich mal, Dresden und Leipzig so ist, weil du einfach mehr Gremien und mehr Arbeit hast als jetzt zum Beispiel in
kleineren Kommunen. Aber vielleicht machen wir eine Diskussion da kurz auf und die gab es ja auch sozusagen in Dresden. Was würdest du sagen, sollte man gerade von sozusagen den größeren Städten dieses kommunale Ehrenamt Stadtrat professionalisieren? Also sollte man sagen, die sollten mehr Geld bekommen, damit sie sich sozusagen Vollzeit oder jedenfalls mit sehr, sehr viel mehr Zeit diesem Amt widmen können? Oder ist es gut, dass es jetzt so Ehrenamt und man bleibt noch im Beruf?
Also ich glaube, man muss das auch so ein bisschen vergleichen mit anderen großen Städten. Also wenn man jetzt, keine Ahnung, nach Stuttgart schaut oder nach München, was natürlich eine viel größere Stadt ist, aber da kommt natürlich Dresden und Leipzig einfach an die Grenzen. Ne? Also wir haben hier ehrenamtliche Politikerinnen, die im Prinzip das in ihrer Freizeit machen. Und wir haben aber zum Beispiel jetzt der Haushalt, der verhandelt wird, wo auch die Carola-Brücke drin ist, die jetzt ja schnell wieder gebaut werden muss, ist einfach 4 Milliarden Euro, sag ich mal, ein Haushalt. Ne? Und das Verhandeln jetzt im Prinzip, natürlich hast du eine professionalisierte Stadtverwaltung, die da auch quasi die Verhandlungen unterstützt oder quasi die Anträge, also die den Haushalt quasi plant. Aber du verhandelst einfach ein riesen Budget an Geld, dass du quasi abends ab 17 Uhr sozusagen ehrenamtlich verhandelst. Und das ist einfach das Ausmaß, das so eine Stadt hat wie Dresden, ist einfach, glaube ich, nicht stemmbar als Ehrenamtsgremium sozusagen.
Ne? Mhm. Also, das heißt, ich höre da schon so das Petitum raus, Professionalisierung genau wagen.
Ich habe das Privileg, dass ich das nicht entscheiden kann, weil es im Prinzip die sächsische Gemeindeordnung vorgibt, wie quasi die Kommunen sich demokratisch organisieren sozusagen. Das muss im Prinzip der Landtag entscheiden. Aber es ist natürlich so, also wenn man da jetzt nochmal vielleicht Bremen vergleicht, die ja so eine ähnliche Bevölkerungseinwohnerzahl haben wie Dresden, da ist natürlich ein hochprofessionalisierter Bürgschaft sozusagen da, die diese ganze Stadt verwaltet. Da gibt es natürlich dann noch die Untergemeinderätinnen sozusagen. Aber es ist natürlich eigentlich faktisch unmöglich, auch als Ehrenamtlicher da so eine riesige Verwaltung zu kontrollieren. Ne? Mhm. Also die Aufgabe von einem Parlament ist natürlich, Anführungszeichen, die Regierung, gibt es ja in der Stadt eigentlich nicht so, aber zu kontrollieren. Und ob das wirklich so passieren kann politisch, wie es gerade ist, ist halt einfach fraglich sozusagen.
Ja, na da, also im Fall von Bremen nehme ich an, liegt es daran, dass Bremen auch als Bundesland quasi das Landesparlament ist, gleichzeitig das Stadtparlament. Genau. Wie genau das organisiert ist, weiß ich jetzt nicht, aber spannend, dass eigentlich selbe oder ähnliche Größenordnung tatsächlich in Dresden. Ja, so klein ist die Stadt tatsächlich nicht.
Genau, und der Stadtrat ist ja sozusagen das Hauptorgan, so sagt man es, und hat zum Beispiel in Haushaltsfragen, ja, kleines Memo, wir haben in Dresden immer noch keinen Haushalt. Wir warten alle gespannt, was die Verhandlungen ergeben, und gucken täglich, ob die CDU doch noch einen Änderungsantrag vorlegt. Aber genau, das machen wir vielleicht tatsächlich ein andermal. Lass uns mit dem nächsten Mythos. Ach nee, einen haben wir nämlich tatsächlich so halbwegs vielleicht mit abgeräumt, aber ich bringe ihn trotzdem nochmal. Politik betreiben ist doch gar kein echter Beruf und PolitikerInnen haben doch gar nichts Richtiges gelernt. Was würdest du das darauf erwidern, wenn dir das jemand entgegenwirft? Mir auf der Straße tatsächlich haben das auch schon öfter. Da wollten dann immer, haben dann Leute mir immer gesagt, na, was, du bist in der Politik, tu doch mal lieber was arbeiten und Steuern bezahlen.
Geh doch mal richtig arbeiten.
Also, Junge. Ich kann.
Mach mal Tischler.
Also, ich kann die Kritik nur halb verstehen. Also, im Endeffekt ist es ja so, dass Demokratie davon lebt, dass Anführungszeichen normale Menschen in die Politik gehen und quasi ihre Erfahrungen in die Politik einbringen, um dann quasi Entscheidungen für alle sozusagen zu treffen, im besten Sinne aller Menschen. Und wenn man dann das beschränken würde auf Menschen, die im Prinzip nur einen Abschluss in Politik haben, angenommen, dann würde das natürlich eine sehr einseitige Politik auch bedeuten. Weil natürlich kann man sich versuchen, in Themen reinzuarbeiten, aber jemand, der zum Beispiel in der Jugendhilfe arbeitet, oder gearbeitet hat und dann in den Bundestag kommt, der kennt sich natürlich mit der Thematik viel besser aus als jemand, der Politikwissenschaft studiert hat und dann sich in Jugendarbeit und Jugendhilfe einarbeitet sozusagen. Und ich lehne auch grundsätzlich ab, dass irgendwie ein Hochschulabschluss für, sag ich mal, ein politisches Amt zur Verfügung ist. Wo das hinführen kann, sehen wir gerade in der Türkei, dass im Prinzip politisch der Hochschulabschluss von İmamoğlu aberkannt wird und ihm somit quasi die Repräsentanz der Bevölkerung oder die Möglichkeit, gewählt zu werden, aberkannt wird. Deswegen finde ich es wichtig, dass es keinerlei Zugangsvoraussetzung gibt, um gewählt zu werden. Die einzige Zugangsvoraussetzung muss sein, dass Menschen sich dazu entscheiden, eine Person zu wählen.
Richtig. Und dann reden wir noch so ein bisschen über Altersgrenzen und dergleichen, ab wann das so ist. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Vorschläge, das vielleicht eben auch etwas abzusenken.
Ja. Also ich bin persönlich dafür, dass man das absenkt mit Strafmündigkeit. Also wenn Menschen oder Kinder mit 14 strafmündig sind, dann sollten die auch darüber entscheiden können, was das Strafmaß ist, also Politik wählen können. So. Mit 14,5 musste ich mich auch, oder mit 15, weiß ich nicht mehr genau, doch 15,5 musste ich mich auch dazu entscheiden, welchen Beruf ich jetzt für die Zukunft lerne, die nächsten 3 Jahre. Also kann ich auch darüber entscheiden, wer mich regiert die nächsten 4 Jahre.
Für das aktive Wahlrecht und das passive auch. Auch wenn ich, also kann es dann auch gewählt werden in ein Stadtparlament zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass wir darüber diskutieren sollten. Ich glaube, mit 14 wird es eben schwierig, zum Beispiel im Bundestag zu sitzen, allein spannend, ja. Wegen Kinder, also
spannende Vorstellung.
Wegen Jugendschutz. Ja, ja. Weil man im Prinzip dann ja auch manchmal Sitzungen hat, die bis tief in die Nacht gehen, das kann man ja gar nicht machen. Das erinnert mich so ein bisschen an die letzte Weltmeisterschaft, als der, ich glaube aus Spanien, der Spieler erst 17 oder 16 war und dann im Prinzip eine Ausnahme vom Jugendamt bekommen mussten oder von der zuständigen Institution, dass er überhaupt spielen darf.
Ja.
Weltmeisterschaft, weil es zu spät war.
Vielleicht, aber das ist ja sozusagen so das eine, und ich weiß gar nicht, wie hoch der Anteil, sag mal, reiner BerufspolitikerInnen, vor allem die Frage ist ja auch, was ist denn eine reine Berufspolitikerin? Ist jemand, der Politikwissenschaft studiert hat auf dem akademischen Niveau, ist der dann Berufspolitiker? Nein. Eigentlich ja auch nicht, weil der hat sozusagen eben sozusagen ja die Politikwissenschaft studiert, der könnte das politikwissenschaftlich arbeiten und der hat nicht Berufspolitik studiert. Genau. So einen Studiengang kenne ich eigentlich gar nicht. Da könnte man auch die Verwaltungswirte sagen, na, das ist doch eher sozusagen so politiknah irgendwie. Aber die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, wie kriegen wir das denn hin, dass unsere gewählten Repräsentantinnen, ich sag mal sozusagen, die Vielfalt der Berufe gut abbilden? Das ist ja eigentlich vielleicht so die Stellschraube. Wir hatten vor einer Weile Kassem hier im Podcast als Bauingenieur, sozusagen auch eher eine kleine Gruppe im Bundestag.
Ich würde das erweitern noch um Vielfalt und dann gleichzeitig die Befähigung, also die Professionalität trotzdem, weil es nützt ja, also das Beispiel mit den quasi noch Jugendlichen und Minderjährigen zeigt das ja ein bisschen, es nützt ja nichts, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt gewählt und aus verschiedenen Gründen, sei es jetzt der reine Jugendschutz oder eben auch die vielleicht noch nicht ganz abgeschlossene Bildung oder so, ist es einfach eine zu schwierige Aufgabe, das muss man ja sagen, es ist jetzt ja kein Spaß,
genau,
nicht immer.
Also ich glaube, gerade um zum Beispiel Jugendliche oder Kinder zu beteiligen, da muss man andere Formate nehmen. Gerade so ein Bürgerinnenrat für Kinder sozusagen, die sich dann wirklich mit Themen beschäftigen und dann Ratschläge oder Aufträge an die Politik geben, ist da zum Beispiel ein gutes Gremium oder eine gute Methode.
Also sowas wie das Jugendparlament in Leipzig.
Zum Beispiel,
sowas?
Genau. Mhm. Da, wo einfach quasi auch mit pädagogischer Hilfe zum Beispiel Jugendliche darüber diskutieren können, was für sie wichtig ist. Und dann quasi das eben der Politik mitgeben. Was das Thema Professionalisierung oder Zugang auch zu politischen Ämtern geht, sehen wir natürlich, dass es überall wie in der Gesellschaft einfach bestimmte soziale Hürden gibt, familiär, soziale Schichten, Sprachbarrieren etc., die eben Beteiligung verhindern. Man sieht einfach, dass im Deutschen Bundestag rein aus der Professionalisierung mit dem Umgang von Gesetzen einfach viel mehr Juristinnen sind, die einfach, sag ich mal, den Umgang mit Gesetzen einfach besser gelernt haben und auch vielleicht flexiblere Arbeitszeiten haben, so, um sich zu engagieren. Wir sehen auch gleichzeitig, dass die Arbeiterinnen, also die Menschen, die aus der Arbeiterinnenschicht kommen, einfach viel unterrepräsentiert sind, weil sie zum Beispiel Schichtarbeit haben. Das bedeutet, sie können nicht sich in irgendwelchen Gremien engagieren, in den Parteien, haben weniger Zeit und sind dadurch weniger bekannter und kommen so auch weniger in die Möglichkeit zu kandidieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Frauen. Wir haben natürlich in Deutschland immer noch so ein Gender Gap, was auch politische Repräsentanz angeht. Das heißt, Parteiveranstaltungen sind einfach abends. Da ist es eben, sag ich mal, Frauen immer noch den Hauptteil der Care-Arbeit machen. Für Frauen schwieriger auch an diesen Veranstaltungen teilzunehmen und auch natürlich mehr Zeit sich sozusagen zu nehmen, um Parteiarbeit zu machen. Die Lösung dahin ist, das finde ich zum Beispiel bei unserer Partei sehr gut, dass wir auf großen Parteiveranstaltungen immer auch eine Kinderbetreuung anbieten, was dann zum Beispiel das nicht abschafft, aber zumindest versucht, Unterschiede auszugleichen. Tieren natürlich auch Männer davon, aber dass man da einfach solche Beteiligungshürden Schritt für Schritt absenken muss, dass alle mitmachen können.
Und gewissermaßen Schulungen anbietet für jetzt, ich nenne es mal politische Quereinsteiger, also die Arbeiterschaft, wie auch immer, die jetzt sagen, ich möchte jetzt aber mich engagieren. Ist ja gar nicht so einfach, was macht man denn da? Und über das vorhin skizzierte, okay, erstmal eine Partei ist erstmal ein guter Anlaufpunkt, um sich zu engagieren. Dann geht es ja weiter ins Handwerkliche. Und wenn ich dann mal gewählt bin, was mache ich denn dann eigentlich? Genau. Das sind ja alles Sachen, die fragt man sich dann als Person wahrscheinlich. Und das ist abschreckend. Also in der Wirtschaft würde man sagen, eine Markteintrittsbarriere.
Aber genau, und da gibt es ja sozusagen einiges an Stiftungen und auch Vereinen, die so, wie funktioniert ein Kommunalparlament? Wie kann ich mich da einbringen? Würde ich auch in den Shownotes verlinken. Genau, ja. Bereit für den nächsten Mythos? In den Parlamenten und Gremien gibt es doch immer einen Fraktionszwang.
Ich würde sagen, teilweise. Es kommt natürlich auch wieder auf die Partei an, die, sag ich mal, die Fraktion stellt. Es gibt natürlich sowas wie, wir verhandeln etwas gemeinsam und dann stimmen wir auch gemeinsam ab, weil der Fraktionszwang ergibt sich ja nicht daraus, dass, sag ich mal, von oben Druck gemacht wird. Das gibt es natürlich auch. Wenn wir ins britische Parlament gucken, gibt es ja einfach die Einpeitscher, die Whips, deren ihr einziger Job ist, quasi zu gucken, dass die anderen in Reihe bleiben. Das gibt es jetzt in den deutschen Parlamenten und in den deutschen Fraktionen nicht so krass. Aber es ist natürlich so, dass die, wenn man unterschiedlich abstimmt, das schwächt dann im Prinzip die gesamte Fraktion. Ne? Also das heißt, du bist eine Regierungskoalition, du hast die Mehrheit und wenn die Hälfte eben nicht mitstimmt, dann sorgt es natürlich dafür, dass, sag ich mal, du auch als Abtrünniger, Anführungszeichen, natürlich dafür sorgst, dass die Programme, die du ja auch eigentlich willst, nicht durchgesetzt werden. Ich glaube,
das heißt, man beschneidet so ein bisschen die eigene Selbstwirksamkeit.
Genau. Ja. Und da gibt es unterschiedliche Handhabungen auch in den Fraktionen. Also ich kann das berichten, zumindest die Fraktion, die ich kenne, die Bündnisgrüne Fraktion in Dresden, dass wir ganz wenig über Mehrheitsentscheidungen machen in der Fraktion, also wenn wir uns einigen, sondern wir machen Konsensbildung. Das heißt, wir diskutieren dann einfach und fragen dann auch erstmal, wer kann sich dieser Entscheidung anschließen. Und wenn dann aber, sag ich mal, zwei, drei sagen, sie haben Bauchschmerzen mit XY in dieser Entscheidung, dann wird da nochmal drüber diskutiert, wie man quasi diese Bedenken ausräumen kann. Zum Beispiel durch eine Änderung vom Antrag, durch, sag ich mal, noch die Ergänzung von Punkten oder auch nochmal so. Ich würde sagen, die wenigsten Entscheidungen oder weniger als 10% werden wirklich über Mehrheitsentscheidungen getroffen. Treffen, versuchen eigentlich immer Konsensbildung zu machen. Das heißt, wir gucken, dass alle mit dieser Entscheidung auch mitgehen können und jetzt irgendwie keine moralischen Bedenken.
Und wenn das nicht gelingt und du sagst jetzt, die Haushaltsabstimmung, die passt dir so gar nicht und alle anderen sagen, ja doch, wir müssen das jetzt machen und du würdest dann einfach quasi entgegengesetzt abstimmen, was passiert dann? Ist dann gibt's Konsequenz?
Grundsätzlich gibt es keine Konsequenzen, außer halt, dass, ja, also grundsätzlich gibt es eigentlich keine Konsequenzen, außer jetzt, dass Menschen eben mit dir vielleicht ein bisschen böse sind, weil du es in der Fraktionssitzung anders gesagt hast, als du dann abstimmst. Mhm. Aber das gehört, finde ich, auch zur politischen Transparenz dazu, auch in den Fraktionssitzungen schon zu sagen, da kann ich mitgehen, da kann ich nicht mitgehen, weil ich. Mhm. Und das ist bisher noch nicht vorgekommen, dass es da wirklich so einen Druck gibt. Zum Beispiel bei den Verhandlungen war es dann so, dass die Bedenken dann auch von unserem Verhandler Thorsten Hans mitgenommen wurden und dann nochmal angebracht wurden und dann eben rückgespiegelt wurden, dass es entweder nochmal Veränderungen gab oder nicht. Und dann mussten wir halt in der Fraktion entscheiden oder Einzelne entscheiden, ob sie das dann mittragen können oder nicht.
Mhm. Genau. Also genau. Ich sag mal, der Extremfall. Und daran kann man vielleicht auch ein bisschen bemessen, wie scharf das Schwert ist. Fraktionszwangs, naja, ist zumindest in der einen Richtung, wäre ja, naja, also eine Fraktion kann jemanden ausschließen und das kommt relativ selten vor. Ja. Was sehr, sehr viel häufiger natürlich ist, ist, wenn man sich, und das muss gar nicht die politischen Positionen betreffen, das kann auch manchmal das Zwischenmenschliche betreffen, dass dann natürlich Leute in der Fraktion den Rücken kehren, ja, und ich sag mal austreten, weil sie eben denken, dass sie alleine die Ziele, selbst wenn es dieselben sind, besser verfolgen können.
Ja. Genau, also das hatten wir ja, ein reger Wechsel in der letzten Legislaturperiode im Dresdner Stadtrat. Auch von uns Grünen sind ja zwei, sag ich mal, dissidiert und haben die Dissidentenfraktion gegründet. Ich wollte nochmal so sagen, also wenn es jetzt nicht wirklich die krassen Entscheidungen sind, dann öffnen wir das auch, ne? Also wenn wir merken, die Hälfte ist da eher dagegen, die andere Hälfte will sich lieber enthalten, dann sagen wir, okay, wir öffnen diese Abstimmung, dann lohnt es sich da auch nicht, sich zu verkämpfen. Und genau, dann ist es halt quasi uneinheitlich. Und andere Fraktionen praktizieren das auch auf jeden Fall. PVP und BSW stimmen oft uneinheitlich ab, FDP auch. Und man muss zum Beispiel bei der CDU sagen, bei denen ist es sehr starker Fraktionszwang. Die diskutieren das, so wie ich das verstanden habe, in ihrer Fraktion. Dann gibt es eine Mehrheitsentscheidung und dann halten sich da alle dran. Also das ist vielleicht auch eine andere Partei-DNA als jetzt bei uns.
Genau. Und wenn man dann nicht richtig abstimmt, dann landet man auf der Hinterbank und sitzt in keinem Ausschuss mehr.
Genau, so ungefähr.
So ungefähr, genau. Also ist ja auch grundsätzlich ein Modell, was erstmal konsistent ist, wenn man das so macht. Ne? Ja. Und ich glaube, wichtig auch nochmal für alle, die sich jetzt so ein bisschen darüber Gedanken machen, es gibt bestimmt auch Unterschiede in den unterschiedlichen Parlamenten der Ebenen und, ja, und vor allem, ob man regierungstragend ist oder nicht. Es gibt jetzt im Stadtrat nicht diesen Begriff. Ne? Da ist ja alles eh nochmal andere Sachebene, sage ich mal. Ja. Aber wenn man natürlich, wie du es vorhin schon einmoderiert hast, wenn man irgendwo an einer Mehrheitsentscheidung der Regierung beteiligt ist und dann sagt, nee, da mache ich nicht mit, sind dann ganz andere Konsequenzen dann auch in der machtpolitischen Dimension.
Genau, und es ist vor allem auch vom politischen System abhängig. Ne? Ja. Also in den USA ist der Verhandlungsraum ganz anders. Also da sind ja vor allem die Senatorinnen sind ja viel unabhängiger gewählt jetzt als zum Beispiel in Deutschland die Menschen im Bundestag. Und da ist es natürlich so, die machen viele Entscheidungen auch einfach davon abhängig, wie viel Geld in ihren Wahlkreis fließt. So, ne? Das heißt, dann wollen die einfach nochmal 2 Millionen mehr für die Autobahn oder für, keine Ahnung, das Krankenhaus in ihrem Wahlkreis und dann stimmen die zu. Ne? Mhm. Also das ist dann halt, sag ich mal, viel mehr auf Bargaining, also Verhandlungen, die direkten Output hat, also
transaktional. Spannend, ja. Aber abschließend kann man sagen, einen rechtlichen Fraktionszwang gibt es auf keinen Fall, ne? Aber einen quasi moralisch-faktischen unter Umständen.
Genau. Und ich würde sagen, der geht je nach Stufe, wird er auch stärker. Also ich sage mal, in den kommunalen Parlamenten, da ist es sehr uneinheitlich, da kann man auch manchmal, also da ist die Abstimmungsverhalten sehr unterschiedlich und natürlich im Bundestag ist da, sage ich mal, ein anderes System als jetzt der Stadtrat Dresden.
Genau, und da kann man sozusagen, wenn man jemanden dazu bewegen will, der Fraktionsmehrheitsmeinung zu folgen, eben natürlich auch auf gewichtigere Konsequenzen in der Regel verweisen. Ja. Und entweder diese Überzeugung fruchtet und dann ist die Frage, ist das jetzt Fraktionszwang oder ist es Fraktionsüberzeugung? Ja. Das ist wahrscheinlich so das Spannungsfeld. Aber jetzt haben wir ganz viel über sozusagen auch Parteien und ihre Funktionen und sowas geredet. Da gibt es ja eigentlich noch sowas anderes. Wäre nicht alles in einer direkten Demokratie, in einer reinen direkten Demokratie, also ohne sozusagen so Repräsentanz und ohne Parteien, wäre das nicht viel besser?
Ich glaube, in der idealen Welt ja. In der faktischen Welt ist es natürlich so, dass Menschen zum einen nicht genug Zeit haben und auch die Muße haben, sich einzuarbeiten. Ne? Also das Repräsentationssystem ist ja im Prinzip, ich entscheide mich, wen ich wähle, wo die Person, bei der ich denke, dass sie meine Interessen gut vertritt, damit sie sich in hochkomplexe Themen einarbeitet und dann politische Entscheidungen trifft, die auch zu meinem oder zum Wohle aller sind sozusagen. Ne? Und wenn man jetzt wirklich sagt, okay, in einer direkten Demokratie, dann müssten alle Menschen in Deutschland das Mercosur-Abkommen mit Lateinamerika sozusagen verstanden haben, durchdrungen haben und dann verstehen, was es für sie bedeutet. Das ist ja faktisch unmöglich. Ne? Da müsstest du Handelspolitik verstehen, da müsstest du internationale Beziehungen verstehen. Und du müsstest vor allem die Zeit haben, das Ganze durchzulesen, was ja irgendwelche, keine Ahnung, 200, 300, 400 Seiten sind, und dann daraus Schlüsse zu ziehen. Und das ist ja nur ein Politikfeld. Deswegen ist es, glaube ich, in der realen Welt nicht umsetzbar. Und deswegen gibt es ja auch in Parlamenten, sage ich mal, fachpolitische Sprecherinnen oder bestimmte Gremien, die sich mit bestimmten Sachen, also in den Parlamenten, in den Fraktionen, gibt es ja auch sowas wie Arbeitsteilung. Das heißt, ich könnte dir jetzt nicht sagen, welche Schulen in Dresden neu gebaut werden, weil wir da einfach Katharina als bildungspolitische Sprecherin hat, die sich damit auskennt, und wenn ich eine Frage habe, dann frage ich sie.
So. Genau, also das, was du sagst, wieder Stichwort Professionalisierung, wie viele Ressourcen kann man eigentlich auch in diese Fragestellung stecken, und natürlich nicht in der Gesamtheit der Fragestellungen der tagespolitischen für Deutschland, Sachsen oder Dresden gar nur abbildbar, aber gäbe es denn Bereiche, wo du sagen würdest, das müsste man vielleicht eigentlich generell zu Basisabstimmungen, oder heißt dann anders, nein, zu Volksabstimmungen oder so führen?
Also bei Volksabstimmungen bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil da haben wir einfach bei der Brexit-Abstimmung gesehen, wenn politische Eliten Abstimmungen nutzen, um Menschen zu beeinflussen, oder in Ungarn mit der quasi Anti-LGBTQI-Plus-Agenda von Orbán, der das auch über Abstimmungen abgesichert hat, Anführungszeichen, wo er einfach schon, sag ich mal, sehr vorgeframed war, wie quasi das Ding, also wenn man fragt, sind sie dafür, dass...
Genau, und er hat das als Kampagnenplattform eigentlich benutzt und mit einer Suggestivfrage versehen und damit Politik betrieben, von oben herab.
Genau, und da bin ich immer kritisch bei Volksabstimmungen, wenn die von oben herab einfach quasi gemacht werden können, um als politisches Kampagneninstrument, wie du es gerade schon gesagt hast. Wo ich natürlich dafür bin, ist sowas wie Bürgerbegehren, die von unten kommen, also wo Menschen sagen, das ist ein wichtiges Thema, da ist die Politik gerade auf dem Irrweg oder die Parlamente auf dem Irrweg oder die Parteien, und dann so einen Einfluss haben. Das andere, was ich gut finde, sind diese ganze Thematik Bürgerinnenräte, wo wirklich zufällig ausgewählte Menschen sich fachspezifisch, also auch hier wieder die Arbeitsteilung, über ein Thema beschäftigen und dann quasi Leitlinien an die Politik geben.
Vielleicht machen wir ganz kurz, also nochmal, was so ein Bürgerrat ist. Ja. Also letztlich, wenn die Stadt sowas organisiert, die guckt einfach in ihr Einwohnerinnenverzeichnis, würfelt groß zusammen. Also das ist sozusagen, ja, glaube ich, die eine Variante. Die andere Variante guckt auch so ein bisschen auf Repräsentativität und Vielfalt.
Genau, es gibt quasi die Zufallsvariante, wo man wirklich per Zufall Bürgerinnen auswählt und dann hofft oder statistisch eben einen Querschnitt der Gesellschaft hat. Oder man macht das eben per Zufall und mit Menschen zum Beispiel von Verbänden oder sowas, die dann wirklich auch fachliche Expertise nochmal einbringen. Und man kann es auch einfach nur mit Verbänden und Bürgerinnen machen, die jetzt dann fachspezifisch sind. Und die Überlegung ist ja im Prinzip, dass man denen dann eine Fragestellung gibt, so wie können wir bessere oder wie können wir gesündere Ernährung in Deutschland erreichen. Das war jetzt so ein aktuelles Beispiel aus Deutschland gewesen. Und dann haben die Möglichkeit, Expertinnen einzuladen, Politikerinnen anzuhören, Verbände anzuhören, die dann alle ihre Meinung sagen, und basierend auf diesem deliberativen Diskurs können die dann Empfehlungen an die Politik geben, die das macht. So ein Positivbeispiel ist Irland, wo im Prinzip ein riesen umstrittenes Thema, das Thema Abtreibung war, das wirklich auch sehr hart umstritten war und es keinerlei, sag ich mal, auf der Repräsentationsebene, also von den professionellen Politikerinnen, eine Möglichkeit gab, da auch eine Lösung zu finden. Da wurde dann eben ein großer Bürgerinnenrat eingeführt, der dann Maßnahmen oder Möglichkeiten gezeigt hat, wie man das für irische Verhältnisse gerecht ausgestalten kann, dieses ganze Thema. Und das hat tatsächlich dann auch die Politik, also die Parteien, die davor eben ihre Position hatten, übernommen. Das haben sie eingeführt Und dadurch gab es eben eine Befriedung von diesem krassen gesellschaftlichen Konflikt.
Mhm. Also das waren jetzt sozusagen die Bürgerräte. Was haben wir denn noch sozusagen so im Beteiligungskasten jetzt vielleicht sozusagen auf kommunaler Ebene? Also der sich, ich sag mal, an Bürgerinitiativen, an Menschen da draußen richtet, die jetzt sozusagen eben nicht versuchen, über die Parteien, über den Stadtrat irgendwie etwas zu beeinflussen, sondern die eben auf andere Weise für die Sanierung ihrer Schule, für die Sicherheit des Schulwegs oder wofür auch immer eintreten wollen. Ja.
Also ich glaube, das Niedrigschwelligste für zumindest für manche Menschen ist einfach auch wirklich mal die Politikerin anzuschreiben. Mhm. Also es gibt natürlich Fraktionsmelder, kann man anschreiben, dann wird es weitergeleitet an die entsprechende. Auf den Homepages findet man dann auch immer die zuständigen Stadträtinnen. Und das ist, glaube ich, so das mildeste Mittel, einfach mit denen versuchen, in Kontakt zu kommen. Wir sind auch sehr kontaktfreudig und freuen uns natürlich auch immer über Mails, die, sage ich mal, auf Probleme hinweisen, beziehungsweise die uns Probleme schildern wollen und in Austausch kommen. Mhm. Und dann hat Dresden, ich weiß nicht mehr genau wann, aber vor ein paar Jahren, die Bürgerbeteiligungssatzung beschlossen. Das heißt, das kann sich jede Person mal anschauen auf der Homepage, wenn man das einfach googelt.
Bürgerbeteiligung. Ja, das setzen wir in die Shownotes.
Genau. Da gibt es eben viele Möglichkeiten, die definiert sind. Wie kann die Zivilgesellschaft, die Bürgerinnen in Dresden, wie können die sich in die Politik einmischen? Mhm. Und hier wäre wieder zum Beispiel das mildeste Mittel, eine Petition zu schreiben. Bedeutet, man nimmt einen bestimmten Sachverhalt, der wird dann, kann man unterschreiben und dann an die Politik rantragen sozusagen.
Genau, eine Petition ist am Ende ja im Prinzip einfach nur ein Vorschlag, etwas so und so zu tun. Da gibt es genau. so vielleicht so ein paar, aber recht einfache Grundregeln. Ich saß ja selber auch mal im Petitionsausschuss, man ärgert sich dann manchmal, Bürger haben ein Problem, ihnen schwebt auch eine Lösung vor, sie schreiben es aber nicht in den Petitionstext. Ja. Am besten ist ja tatsächlich, wenn man da so Stichpunkte hat, von wegen, wir wollen, dass das und das zu dem und dem Zeitpunkt gemacht wird. Und dann kann man gucken, welche Wege gibt es dahin, gibt es da was dagegen spricht. Schwieriger ist manchmal, wenn es sozusagen, ich sag mal, so eine Wolke der Unzufriedenheit in der Petition steckt. Genau. Und man versucht dann herauszukristallisieren, ja, was ist denn jetzt das Ziel, das gewollt wird? Aber genau, das wäre die Petition und die kann man in Dresden ja auch sozusagen online einreichen oder eben auch offline einreichen. Und die wird dann in den Ausschüssen verhandelt oder auch im Stadtrat verhandelt, wenn sie gewichtig genug ist.
Und ganz wichtig bei diesen Petitionen ist, wie du es gerade schon meintest, dass es wirklich eine konkrete Problemstellung ist mit das soll geändert werden. Also mit einem Lösungsvorschlag beziehungsweise einem Lösungsauftrag, weil darüber kann man wirklich verhandeln.
Ich glaube aber auch, genau, Petitionen gut geschrieben und auch mit gewisser Unterstützung ist natürlich ein Musterbeispiel fast für hier, wir haben uns beteiligt quasi als Bürgerschaft, aber was du als erstes gesagt hast, der direkte Kontakt, und den kann man ja auch ein bisschen dezentraler, also nicht nur einem Abgeordneten oder was auch immer oder Stadtrat schreiben, sondern mal verschiedenen, auch verschiedener Parteifarben als BürgerInnen. Und im Prinzip gilt dasselbe, wenn das konstruktiv und gut geschrieben ist. Also ich habe auch schon viele BürgerInnen-Anfragen in verschiedenen beruflichen Kontexten bearbeitet. Dann hat man da auch gleich mehr Lust, sich mit zu befassen. Ja. Und hat aber in jedem Fall einen Gedanken, den man dann irgendwie mitnimmt. Ja. Gut, Pöbel-Mails und so kennen wir auch alle, die bringen gar nichts. Also die sage ich jetzt mal aus meiner Erfahrungswelt, das wird dann gelöscht. Vielleicht gibt es eine Standardantwort noch dazu oder so. Das bringt in meinen Augen tatsächlich nicht viel, weil es im Moment, also in der aktuellen Lage, so ein bisschen zum schlechten Ton gehört, ein bisschen zu pöbeln, dann irgendwann verliert das seine Wirkung auf einen. Ja. Aber so ein konstruktiver Vorschlag, Problembeschreibung, Lösungs.
Da freuen sich alle drum.
Total cool, ja.
Ja. Genau, und vielleicht machen wir Bürgerbeteiligungssatzung tatsächlich noch ein klein bisschen größer. Ich bin da ja auch ein bisschen gebiased, weil ich die damals mitverhandelt hatte, noch im Uraltstadtrat vor 2 Legislaturen. Also das Spannende war ja eigentlich, dass es dort eben auch größere Beteiligungsinstrumente gab, als sozusagen jetzt nur eine Petition, sondern eben tatsächlich sowas wie BürgerInnen-Workshops, wo man eben tatsächlich auch Unterschriften sammeln muss erstmal. Ja. Aber dann ist die Stadt in der Pflicht, einem sozusagen eine Art Mini-Konferenz zu organisieren, wo man dann vielleicht in kleineren Arbeitsgruppen nach dem sichersten Schulweg sucht oder nach der besten Lösung für das Problem um zu verlagernde Kleingartenanlage XY. Ja. Allerdings gab es jetzt noch nicht so viele Verfahren, die darauf beruht haben. Es gab zum Sachsenbad gab's das. Da hat dann allerdings auch die CDU-Fraktion gesagt, das interessiert uns nicht. Und die Mehrheitsverhältnisse waren sozusagen gegen die Ergebnisse letztlich. Aber wie können wir vielleicht wie können wir diese Instrumente stärken im Sinne von, dass sie auch genutzt werden? Wie, gelingt uns das allen?
Das ist auf jeden Fall eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, Demokratie lebt ja grundsätzlich immer davon, ob sich Menschen einbringen oder nicht. Wir haben jetzt eine Bürgerbeteiligungssatzung und die muss natürlich auch erstmal gelernt werden. Ne? Also es ist halt ein Unterschied, ob man Demokratie versteht, wir gehen jetzt einfach alle 4 Jahre, alle 5 Jahre wählen und dann machen die das, was ich eigentlich für richtig halte, was natürlich faktisch nicht so ist, weil die Interessenlage einfach sehr divers ist und wir machen uns wirklich als Zivilgesellschaft kritisch fit, um auch quasi so Entscheidungen herbeizuführen, die, sag ich mal, nicht von der Politik getroffen werden. Und da ist es natürlich sehr wichtig und das ist natürlich auch jetzt schade, dass die sächsische Landesregierung die Fördermittel für Demokratie kürzen will, dass wir einfach da verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen haben, die sowas wirklich auch aktiv in die Zivilgesellschaft reinbringen, unterstützen und auch supporten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der intermediäre Faktor, dass man wirklich auch Organisationen brauchen, wieder die Arbeitsteilung, die sich mit Demokratie und Demokratiearbeit beschäftigen und so auch das Wissen reintragen in die Zivilgesellschaft. Und dann braucht es natürlich auch ein Thema, das die Leute catcht, das die Leute interessiert. Kommunalpolitik ist ja manchmal etwas, wirkt etwas trocken, aber ist eigentlich sehr spannend und das muss man natürlich dann auch als Politik oder als Gesellschaft aufarbeiten, dass es auch interessant klingt, gerade in Zeiten des Aufmerksamkeitswettbewerbs.
Ja, super spannend. Das heißt, wir haben heute verschiedenste Möglichkeiten besprochen, wie man sich tatsächlich einbringen kann. Aber du sagst es, am Ende liegt es an jedem selbst. Wenn man möchte, kann man sicherlich an vielen Orten was tun. Ich glaube, oder ich weiß es auch aus persönlicher Erfahrung, der politische Betrieb ist nicht immer spaßbehaftet nur. Es ist harte Arbeit in jedem Fall. Man kann sich noch überlegen, wie viel seiner eigenen Zeit steckt man denn da rein. Aber am Ende ist es ja doch auch so, dass es immer mal was gibt, wo man denkt, okay, dafür macht man das dann auch. Und vielleicht als Abschlussfrage an dich, was ist denn dein persönliches Highlight deiner politischen Tätigkeit, deiner Stadtratstätigkeit vielleicht auch bis jetzt?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, um jetzt nochmal den Bogen zu schließen, am Anfang mit meiner Politisierung ist, glaube ich, dass das Schönste daran ist, im Stadtrat zu sein oder was ich gut finde, ist, dass man jetzt den Menschen, die eben an politische, gesellschaftliche Grenzen stoßen, als Stadtrat auch eine Plattform geben kann und quasi so diese Strukturen aufbrechen. Das habe ich vor allem im Petitionsausschuss gemerkt, dass man einfach jetzt an der Stelle steht und wirklich die Anliegen, die ja Bürgerinnen haben und wo sie auf Widerstände stoßen oder wo sie sagen, hier will ich, dass sich was ändert, dass man einfach unterstützen und ermöglichen kann und so natürlich auch, sage ich mal, die Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft einfach forcieren kann und so auch Fortschritt erzeugen.
Also die kleinen Schritte im Dialog, die machen dir Spaß, genau. Und für die stehst du auf und gehst in den Stadtrat.
Genau, also die kleinen Schritte, die muss man einfach, man muss, also Demokratie heutzutage oder Demokratie in Deutschland ist einfach Kompromisssuche und kleine Schritte nach vorne. Und ich freue mich einfach, dass es trotz dem ganzen globalen Rechtsruck auch noch sehr kritische Menschen in Deutschland und der Welt gibt, die einfach auch dagegen sich stemmen und trotz einer rechtskonservativen Mehrheit in Dresdner Stadtrat auch die Möglichkeit besteht, zumindest für progressive Mehrheiten zu kämpfen und die auch dann, sag ich mal, in den Stadtrat reinzutragen.
Genau. Und einen schlimmen Kürzungshaushalt versuchen zu verhindern.
Genau.
Gut.
Damit sind wir für heute am Ende. Zeit ist auf jeden Fall rum. Wir werden zeitnah versuchen, eine neue Folge wieder zum tagespolitischen Geschehen aufzunehmen, Norbert und ich. Wir suchen natürlich wie immer GästInnen zu bestimmten Themen. Also wenn ihr Lust habt, kontaktiert uns gern. Für heute ein herzliches Dank an dich, Moritz.
Vielen Dank, dass ich da Dankeschön. Sein durfte.
Das war echt super. Und schreibt uns bitte auch gerne, wenn ihr Themenwünsche bzw. Analysewünsche zu aktuellen Koalitionsvertragsentwicklungen oder so habt, können wir alles probieren aufzunehmen und uns anzuschauen. Und abonniert diesen Kanal, gebt uns ein Like, wenn es euch gefallen hat oder auch ein kritisches Feedback, wenn nicht. Das würde ich dann an Moritz in diesem Fall weitergeben. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.